Liebe Gemeinde, wir haben gehört, radikale Nachfolge hat etwas mit Radieschen zu tun. Radieswurzel. Mit verwurzelt sein in Gott, in Jesus Christus. Und dieses Thema des Verwurzeltseins bewegt die Bibel an vielen Stellen. Wie, wodurch kann man in Jesus Christus verwurzelt sein, und zwar so, dass man ihn bekennt? Zum Beispiel wie dieser Mann. Kennt ihr den? Das ist der Alaba vom Bayern München. Die haben Champions League gewonnen, für diejenigen, die sich für Fußball nicht interessieren. Und dieser Mann nimmt diesen Henkel mit den beiden großen Ohren, stellt auf den Rasen, hebt die Hände zum Himmel, überstreift sich vorher ein Hemd. Meine Kraft liegt in Jesus. Das macht er nicht zum ersten Mal. Aber das ist der ziemlich einzige Fußballspieler, der vor dem Spiel und nach dem Spiel betet. Kann man damit was zeigen? Ja, er zeigt, dass er Jünger Jesu ist und dass er in ihm verwurzelt ist und dass er viel Wert aufs Beten legt. Egal wie ich trainiert bin, brauche ich trotzdem Gottes Kraft und Segen zum Gelingen. Heute geht es also um das Thema zu radikalem Nachfolge rufen. Wir als Christen sind, wenn wir Christen geworden sind oder schon seit zig Jahren sind, gehören wir in einen Kreis des Christseins. Und das fängt damit an, dass wir selbst zum Glauben kommen, dass wir in eine Gemeinschaft sind und dass wir Gott anbeten gemeinsam mit anderen, dass wir im Glauben wachsen, in der Jüngerschaft. Und dann sagen wir das weiter. Und wir sagen das nicht wie irgendwelche Nachricht, sondern wenn wir Menschen von Jesus erzählen, das Evangelium weitersagen, dann darum, damit sie das Evangelium so erfasst, dass sie eine radikale Veränderung erleben und dass ihr Leben verwurzelt sein wird in Jesus Christus. Denn erst dann bekommen sie Halt und festen Stand. Dazu habe ich einen Paralleltext zu dem vorher Gehörten herausgesucht. Und aus diesem Text lese ich einige Verse und dazu stehen wir noch einmal auf, weil wir anschließend eine Weile sitzen werden. Jesus sagt in Matthäus 10, ab Vers 34, meint nun nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter nicht mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir staunen, wie familienfeindlich dieser Text klingt. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns dieses Wort durch deinen Heiligen Geist auslegst. Dass wir begreifen, was du damit meinst, was du erwartet von uns. Und dass du uns auch hilfst, wenn wir anderen das Evangelium weitergeben, dass wir das richtig weitergeben. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Nun kann man sich fragen, warum müssen wir uns solche Texte anhören? Brauchen wir deshalb am Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, um sich aufzuregen? Und dieser Text steht im Markus-Evangelium in einem großen Zusammenhang. Und zwar, Jesus hielt im Kapitel 10 eine große Aussendungsrede. Die wurde uns so überliefert. Jesus hat nämlich eine Gruppe von Schülern, von Jüngern um sich gesammelt, berufen. 12 davon waren die Apostel. Und nun in diesem 10. Kapitel wird beschrieben, wie sie ausgesandt werden. Sie sollen gehen, das Evangelium predigen, das Evangelium vom Reich Gottes und dabei sogar Wunder tun. Und ihr Verkündigungsdienst, das schränkt Jesus nämlich ein, wird kein Siegeszug sein. Und das merken wir, wenn wir da zum Beispiel im Vers 16 lesen, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist nicht einfach. Das weiß jeder Norddeutsche. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, steht im Vers 22. Von allen gehasst werden. Das wird angekündigt. Es wird schwer. Das hängt mit Verfolgung zusammen. Und in diesem Zusammenhang stehen diese beklemmenden Worte, die wir gerade gehört haben. Da könnte man schon fast sagen, das passt überhaupt nicht zu dem, was Jesus sonst erzählt. Von der Liebe Gottes, vom Frieden und was auch immer. Was meint also Jesus damit? Ich möchte drei Gedanken dazu entfalten. Vorsicht mit irrigen Auffassungen. Das Zweite, wir müssen uns persönlich entscheiden, was wir eigentlich wollen als Christen. Und in Jesus haben wir das Leben in Fülle. Nun kommt das Erste, der erste Abschnitt. Meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Luther und andere übersetzen es, ich bringe Schwert. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ja, hier werden noch in dem Paralleltext aus dem Lukas-Evangelium noch andere aufgeführt, die damit hier gemeint sind. Nämlich, das kann auch wer noch da? Mein Schwiegervater fehlt hier noch. Da kann man sich aufzählen, wenn man dazu haben möchte, der unter Umständen gar nicht damit zufrieden ist, dass wir Christen geworden sind. Und das passt irgendwie nicht zu unserer Vorstellung. Das entspricht auch nicht unserer Meinung. Denn Christus, der Herr, sagt dieses Wort. Und, obacht, er schert sich gar nicht drum, was wir uns dabei denken. Ihn interessiert erstmal gar nicht, ob es uns passt oder nicht. Er sagt es einfach und er sagt die Wahrheit. Er spricht Menschen an, die zu ihm gehören. Er sagt dieses Wort zu seinen Jüngern, nicht zu wildfremden Menschen, die von ihm noch nicht gehört haben. Menschen, die er berufen hat. Er hat sie berufen, damit sie mit ihm leben, damit sie mit ihm Freude machen, damit sie die Wunder, die er getan hat, einfach sehen. Und er hat sie berufen, mit ihm seinen Tod und seine Auferstehung mitzuerleben. So ist Jesus streng mit seinen Jüngern. Und er ist genauso streng mit uns. Warum? Weil er von seinen Jüngern volle Hingabe erwartet. Nicht so ein bisschen was und so einfach zum Gottesdienst kommen und da ein paar Popcorns essen, sondern er erwartet, dass wir das ernst meinen, dass wir Wurzel schlagen in seinem Wort, in seinem Evangelium, im Glauben. Frieden auf Erden ist zwar unser sehnlichster Wunsch und das ist auch nicht verkehrt, aber Jesus macht einen anderen Frieden. Er sagt, ich habe nicht Frieden gebracht, sondern Schwert, beziehungsweise Kampf. Das heißt, wenn einer sich für mich entscheidet, es bedeutet für ihn, er wird kämpfen, kämpfen und kämpfen, nochmal kämpfen müssen. So ist es mit dem Christsein. Jesus ist halt nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Denn sein Friede ist einer anderen Art. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27, einen Frieden gebe ich euch. Aber das ist nicht der gleiche Frieden, den die Welt euch geben will oder geben kann. Ein anderer Frieden. Frieden des Herzens. Und im Römerbrief lesen wir auch, dass die Voraussetzung für diesen Frieden ist die Umkehr. Das ist die Beschneidung, kann man sagen, des Herzens. Dass wir in unserem Herzen mit unserer ganzen Persönlichkeit zu Gott umkehren. Dann bekommen wir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Auch wenn keine Kriege herrschen, gibt es Menschen, die friedlos leben, weil sie keinen Herzensfrieden haben. Was wie ein Schwert ist das noch einmal, von dem er spricht, was wie ein Kampf? Auf keinen Fall ist das das Schwert und das Schwert der Kreuzzüge. Auch nicht das Schwert der Inquisition. Und auch nicht das Schwert der Knechtung der Menschen, des Missbrauchs der kirchlichen Macht. Überhaupt nicht. Es ist das Schwert oder der Kampf, was jeder von uns in seinem Herzen spürt, wenn wir merken, dass man um des Glaubens Willens verachtet wird. Ausgelacht, verfolgt, von eigenen Angehörigen getrennt, wenn sie mit einem nichts mehr zu tun haben, wenn auf einmal dieser liebgewordene Kreis der eigenen Familie zerbröst, auf einmal nicht mehr so fest zusammensteht, auf einmal werden wir aus der Mitte ausgekickt. Wir gehören auf einmal nicht dazu. Ich habe dasselbe erlebt und ich kenne viele, die das erlebt haben, auch in Deutschland. Die Sache Jesu, das Evangelium, entzweit die dicksten Freundschaften, Ehen und Familien. Die Kinder wollen auf einmal nichts mehr von uns hören. Oder umgekehrt, die Eltern, die enterben sogar manchmal ihre Kinder, weil sie überzeugte Christen geworden sind. Eltern wollen mit ihren Kindern nichts mehr zu tun haben, weil sie zu einer Sekte gehen, wie sie meinen. Die Kinder haben sich anders entschieden. Die haben einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Und dann beschweren sich manchmal, ich kann zu Hause nicht beten. Ich werde jedes Mal angemacht, wenn ich nur einen Satz sage in Bezug auf meinen Glauben. Man ist sich sympathisch, man hat einander lieb, aber wenn es um das Thema Glauben geht, dann fliegen die Fetzen. Dann ist das Ende der Veranstaltung. Da tun sich auf einmal Abgründe auf, da merkt man, wie gehässig eigene Angehörige oder Freunde, Arbeitskollegen sein können. Wo ich hinkomme, sagt damit Jesus, dort gibt es scharfe Schnitte. Das kann wehtun. Trennung, Entzweiung, da gehen Beziehungen kaputt, sogar zwischen Vater und Kind, zwischen den Eheleuten, Mutter und Tochter, Menschen und Mitmenschen. Wenn wir diese harte Rede uns anhören von Jesus, was wollen wir da darauf antworten? Wie geht's uns dabei? Was meinen die, wie auf einmal, ja, ich soll das Evangelium weitersagen. Aber was für ein Evangelium? Einfach nur so, dass die Ohren jucken? Oder ein Evangelium, das etwas von Menschen verlangt? Ein Evangelium, das Klarheit schafft. Aber diese Klarheit kostet Geburtswehen eine Umkehr. Herr, komm, komm weiter in mein Leben. Komm in diese Welt. Kommt in meine Gemeinde, kommt auch dorthin, wo du auch Leiden und Entzweiung bringen wirst. Komm, auch wenn es schwer wird. Wer von uns könnte mit den Märtyrern, auch mit Menschen, die in schweren Zeiten gelebt haben, wie Martin Luther singen, nehmen sie den Leib oder Kind und Weib, lass fahren dahin. Oder in dir ist Freude, in allem Leide, O du Heiland, Jesu Christ. Was für einen Glauben muss man haben? Und ich muss euch sagen, so einen Glauben wünsche ich mir immer wieder. Wenn es darauf ankommt, dass ich sage, die Botschaft hat mich zutiefst erreicht. Und auch wenn ich Probleme habe oder bekomme, komm bitte trotzdem. Und ich möchte dieses Kreuz auf mich nehmen, was du mir zumutest. Und auch Jesus hat das genauso erlebt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Markus-Evangelium, Seine Mutter und seine Brüder teilten eine Zeit lang die Auffassung, der ist bescheuert, der ist verrückt, steht in der Bibel. Sie wollten ihn nach Hause holen, einsperren. Andere sagten, der ist doch besessen von Sinnen. Bekannte von ihm wollten ihn steinigen. Und am Kreuz sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassenheit, das Gefühl, der innere Schmerz. Jesus sagte am Kreuz, Vater, wo bist du denn jetzt? Ich habe die ganze Mission erfüllt. Muss es so weit gehen? Ja, es musste so weit gehen. Und Jesus nötigt uns, eine ganz klare Entscheidung für ihn zu treffen. Ob wir ihn, ob wir sein Reich wirklich wollen. Ob wir von diesem Reich anderen erzählen und zwar ungeschminkt. So wie die Worte in der Bibel lauten. Auch wenn das unser Leben manchmal durcheinander bringt. Ob wir wirklich in ihm verwurzelt leben wollen. Aber wir müssen uns entscheiden, ob wir das tatsächlich persönlich wollen. Weiter lesen wir, wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter, Geschwister, Frau mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzukommen, der kann nicht zu mir gehören. Ich muss euch sagen, das ist eine der Stellen, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Hä? Soll ich denn meine eigene Frau nicht lieben? Soll ich meine Kinder nicht lieben? Wie meinst du das, Jesus? Und wenn man sich so genau überlegt, was steht und guckt noch, auch im Griechischen, dann kann man schon was finden, was das erklärt. Hier geht es also um Liebe. Nun, da wo es um Liebe, um Gefühle geht bei uns, ich würde sagen, so gerade dort, wo es eine deutsche und norddeutsche Mentalität gibt, wird es schwierig. Ja, die Männer wissen besser Bescheid als die Frauen. Ist es so?
Nein.
Der lügt. Aber kommst du ursprünglich aus Norddeutschland?
Ja.
Na, vielleicht ist er eine Ausnahme, ja, oder so. Oder wer weiß, was da im Blut ist. Naja, egal. Ich will die Norddeutschen nicht schlecht reden. Nein, ich möchte nur sagen, Gefühle und Liebe, wenn es darum geht, dann wird es für uns eng manchmal. Es kommt schon vor, dass sich Christen von ihren Eltern abwenden, weil sie im Reich Gottes so viel zu tun haben. Das kommt vor. Und da biegt man sich diese Worte gerade recht, auch in eigener Ehe. Aber das kann ein Missverständnis auch im Reich Gottes sein. Ich habe schon Menschen erlebt, die haben ihre Familie, ihre Ehe, ihre Kinder vernachlässigt, weil sie so sehr beschäftigt waren im Reich Gottes. Sie wollten sich das alles vom Halse halten, hallo, die Frau soll die Kinder erziehen und zu Hause putzen, alles Mögliche machen. Und sie haben da, wer hat das gesehen, was sie gemacht haben? Vielleicht haben sie das gemacht, vielleicht schon. Aber sie haben sich aus der Affäre gezogen, auch Pastoren. Und in der christlichen Ehe, in den christlichen Ehe- und Beratungsstellen werden dann die Scherbenhaufen zusammengefegt und aufgelesen und man versucht es irgendwie zusammen zu flicken, was oft nicht mehr zu flicken ist. Man kann also diese Worte missverstehen, als Alibi benutzen. Das eine stellt immer zur Kirche läuft, ihr müsst beten, da gibt es diese Andacht, da gibt es jenes, aber dass da Rasen zu mähen ist, dafür hat er keine Zeit. Das gibt's. Wer sie mehr liebt, steht hier. Und mit diesem Satz haben Kinder und Erwachsene Schwierigkeiten. Ich persönlich, als ich Kind war, das war eine der größten Herausforderungen für mich. Ich saß auf dem Schoß meines Vaters und er fragte mich in regelmäßigen Abständen. Na, sag mal, Janusz, wen hast du mehr lieb, mich oder die Mutter? Scheiße, habe ich mir gedacht. Was soll ich ihm denn jetzt antworten? Ich fand das so gemein. Auch im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Ich habe versucht, irgendeine diplomatische, ich wusste überhaupt nicht das Wort damals, diplomatisch, irgendeine Antwort zu geben, damit er nicht beleidigt ist. Ich habe ihn einmal schon beleidigt, aber deshalb wusste ich das. Damit er nicht beleidigt ist und ich einigermaßen auch die Wahrheit sage. Schwierig. Und so ungefähr hört sich das hier an. Wen liebst du mehr, wenn man so fragen würde? Mich, sagte Jesus, oder deine hübsche Frau? Oder deine Kinder? Oder deine Schwiegermutter? Na gut, das muss nicht sein, aber okay. Aber da hätten die keine großen Schwierigkeiten. Nein, nein, die Schwiegertöchter sind lieb. Ja, was sollen wir dann sagen, wen wir am meisten lieben? Schwierig, schwierig. Nun, bei dem Wort Liebe, das wissen wir inzwischen, hat die deutsche Sprache große Schwierigkeiten. Ein einziges Wort und bei anderen, in anderen Sprachen, so wie griechische Sprache, hat schon drei Worte dafür. Da haben wir einmal die Agape, das ist die bedingungslose Liebe, die Gott zu uns hat. Lesen wir in der Bibel, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit dieser Liebe, die er hat, dass wir da versuchen, so ein kleiner Abglanz dessen zu sein, wie er uns liebt. Und es gibt aber in der griechischen Sprache noch andere Worte dafür. Es gibt die, welche Liebe noch? Vielleicht weiß jemand. Eros, ganz genau, das ist das, was, ja, Eros, das wisst ihr Bescheid, ja? Das, es ging um Frau und Mann und eine leidenschaftliche Liebe. Aber es gibt noch ein drittes Wort, das Wort heißt Philia. An dieser Stelle steht eine Abwandlung davon, Philon. Was bedeutet das? Das ist die Liebe im Sinne einer freundschaftlichen Zuneigung. Wir könnten mit solcher Liebe auch unseren besten Freund, Fußballkamerad oder wen auch immer lieben. Das ist die freundschaftliche Zuneigung. Merkt ihr, es ist etwas anderes hier. Aber das Wort steht hier. Und auf diesem Hintergrund können wir versuchen, das zu verstehen. Ich werde das so auslegen. Wenn du von deiner Beziehung zu anderen Menschen, zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deiner Ehefrau, zu deinen Kindern, Eltern oder von deinem ganzen Familiensinn oder von deinen liebsten Freunden mehr erwartest als von Jesus, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Das, was man am meisten erwarten sollte von Jesus, das ist eben, ich erwarte alles von ihm. Ich kann nicht alles erwarten von meiner Ehefrau. Ich erwarte schon viel. Aber das ist lieb gemeint, das weiß sie, sitzt da hinten und grinst sich da. Aber ich kann von ihr nicht alles erwarten. Ich würde sie restlos überfordern. Ich würde auch meine Kinder überfordern. Ich habe sie schon oft überfordert, weil ich dies oder jenes von ihnen erwartet hatte. Sie konnten das gar nicht erfüllen. Ich habe sie überfordert. Nicht mehr von anderen erwarten als von Jesus. Warum spricht Jesus so? Er spricht deshalb so, weil wir von ihm viel mehr bekommen, als wir von anderen Menschen, überhaupt von Menschen bekommen könnten. Wer kann meine Schuld wegnehmen? Jesus. Ich kann mich bei jemandem entschuldigen, aber die Schuld ist noch nicht von mir weggenommen. Ist vielleicht die zwischenmenschliche Beziehung etwas besser? Die Menschen sagen viel, ach, ist es nicht so schlimm, aber ich weiß, ich brauche jetzt Vergebung, und zwar echt, für immer. Und das kann Gott, nur Gott. Wir Menschen können so wie Gott nicht vergeben. So dass wir das ins Meer werfen, irgendwo Indisches Ozean, und dann ein Schild aufstellen, Fischen verboten. Andere Menschen sagen, sie vergeben uns, aber die fischen immer noch da drin, nach 10 Jahren, und halten uns das vor. Das hast du damals gesagt. Wer kann uns vor Hölle, Tod und Teufel retten? Können das Menschen tun? Nein. Die können erzählen, was sie möchten, aber sie kennen es nicht. Das kann nur Jesus Christus. Wenn die Menschen sagen, ach, das wird schon. Das ist alles viel zu kurz gegriffen. Oder wer gibt uns ewiges Leben? Sozialismus hat es versprochen. Die ewigen Ideen von Marx und Lenin. Hallo. Die sind so ewig wie die DDR. Ja. Gute Freunde können uns das nicht nehmen. Politische Systeme, die sind alle überfordert. Nur Jesus. Vergebung, Rettung, ewiges Leben, Vergebung. Das kann uns nur Jesus geben. Und die Jünger sollen eine Einstellung zu Jesus finden, die ihn auch so wertschätzt. gerade diese Punkte. Denn das gibt erst ihnen erst eine solch tiefe Verwurzelung, dass sie radikal ihm nachfolgen können, weil sie wissen, was sie ihm zu verdanken haben. Davon spricht Jesus. Er sagt, du bist mir wichtig. Himmlischer Vater sagt, ich habe alles für dich gegeben, sogar meinen eigenen Sohn. Im Römerbrief lesen wir Kapitel 8, Vers 32, Gott hat seinen eigenen Sohn dahin gegeben. Warum sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er schenkt uns auch alles. Er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns die Rettung, er schenkt uns das ewige Leben. Und wenn wir Dinge von Menschen erwarten, die uns nur Gott schenken kann, dann überfrachten wir auf der einen Seite unsere menschlichen Beziehungen, auf der anderen Seite missachten wir auch das, was uns Gott schenken möchte. Oder wir schlagen es aus. Wir erwarten halt mehr von anderen Menschen in bestimmten Situationen. Ohne ihn, ohne Jesus, sind wir auf ewig verloren. Punkt. Denn nicht unsere menschlichen oder die zwischenmenschlichen Beziehungen entscheiden zwischen Rettung und Unheil. Das tut nur der Glaube an Jesus Christus. Das ist es. Meine Lieben, vielleicht ist heute jemand im Gottesdienst, der von sich sagen kann, ich habe ein unangemessenes Verhältnis zu Jesus. Bitte melden. Oder vielleicht sagt jemand, dass er Dinge von Gott erwarten kann oder erwartet, die ihm Gott nicht geben kann. Wer von euch erwartet von Gott etwas, was er ihm nicht geben kann? Hand hoch. Er kann alles geben. Heil, Rettung, Vergebung. Die Bibel sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11, das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes Fundament legen. Was ist unangemessen also? Unangemessen ist, wenn wir verschiedene Erfahrungsebenen durcheinander bringen. Denn die Liebe Gottes steht auf einem anderen Blatt. Und wir müssen uns entscheiden, was uns lieb und wertvoll ist. Von wem erwarten wir alles? Und dem geben wir diese Liebe, von der hier die Rede ist. Entscheidend ist der Glaube an Jesus Christus. Und letzter Satz noch, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Menschen, die ihr Leben Jesus hingeben, sollen an Lebensqualität gewinnen. Was mit dieser Lebensqualität zu verstehen ist, haben wir schon zum Teil gehört. Die Worte Jesu finden die ganze Zuspitzung in diesem einen Satz hier, dass wir ein Kreuz auf uns nehmen sollen oder müssen und ihm nachfolgen. Und dann, wer sich an seinem Leben zu sehr klammert, der wird es verlieren. Aber wer das nicht tut, sein Leben für mich aufgibt, der wird für immer gewinnen. Bei Jesus wird aus Verlust auf einmal ein Gewinn. Aus Verlust wird ein Gewinn. Und das ist ein Trostwort für all diejenigen, die vielleicht momentan an einem schweren Kreuz zu tragen haben. Vielleicht haben sie gerade in der letzten Zeit etwas erlebt, das durch den Glauben eine Entzweiung in der Familie entstanden ist. Vielleicht haben sie einen lieben Freund verloren. Vielleicht wollen die anderen gar nicht am gleichen Strang ziehen. Und das ist immer schwierig. Auch wenn man heiratet, jemanden, der nicht gläubig ist, dann ist das alles vorprogrammiert. Diese Schwierigkeiten. Das Kreuz nimmt man auf sich. Also das Kreuz der Ehe. Wenn ungleiche Menschen zu heiraten. Es ist ein Trostwort. Und dieses Trostwort sagt uns, Verlust soll dir zum Gewinn werden. Vergiss das nie. Wir sollen Entzweiung und Leid, das wir möglicherweise erlebt haben, was uns bis heute noch belastet, nicht in den Hintergrund drängen, aber wir sollen Jesu Worte deutlich hören: Wer das Leben findet, wird es verlieren, aber wer das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also das ist die Lebensqualität. Heutzutage bei Lebensqualität, mein Ohr sitzt falsch hier. Hat jemand eine Schere? Ja. Also, Lebensqualität ist heute im Beruf, dass man einen super Job hat, gutes Geld verdient oder dass man eine gute Beziehung hat. Aber wir können das alles verlieren. Das ist alles auf Zeit. Wir können die Arbeit schneller verlieren, als wir denken. Das Wert kann entwertet werden, schneller als wir denken. Und selbst in die Beziehungen gehen kaputt. Es ist ein Trostwort für uns. Was wir leben, kann gelungen sein. Letztendlich werden wir alle alles loslassen müssen, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben. Und diese Perspektive ist immer da. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Und da bereit zu sein, ich gebe dir alles, ich gebe dir alles. Ich erwarte auch alles von dir. Hauptsache, ich habe dich. Ich glaube an dich. Mir kann nichts passieren, was mir die Beine unten weghaut. Wenn wir so denken, dass wir Angst haben vor Entscheidungen für Jesus, dann sind wir vielleicht gelähmt und leben ein Christsein auf wackeligen Beinen. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, verliert, wird es gewinnen. Und Jesus lädt uns damit ein, dass wir nicht irgendwas im Leben finden, sondern das Leben finden. Das Leben in Fülle, wie Jesus das beschreibt. Also die Bitte an dich, an uns alle ist, überlass dich Gott und so finde das Leben. Ich spreche nicht von irgendjemandem, sondern von Jesus Christus. Er war Gott gleich, Gottes Sohn, und hat trotzdem alles aufgegeben für uns. Er hat sich erniedrigt. In der Bibel steht, er hat die Knechtsgestalt auf sich genommen und hat sein Leben am Kreuz für uns gelassen. Es ist der, dem Gott den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird. Das ist unser Retter. Das ist unser Heiland. Er möchte, dass wir an ihn glauben, in ihm verwurzelt sind und so radikal anderen Menschen davon erzählen und sie zu solcher radikalen Nachfolge rufen. Da gibt es keine Schlupflöcher, keine Ausflüchte. Wenn wir Jesus und sein Evangelium begriffen haben, dann stellt das unser ganzes Leben auf den Kopf. Wir müssen entscheiden, was wir wollen, und er will uns das Leben in Fülle schenken. Wollen wir ihn und sein Heil auch dann, wenn das unser Leben durcheinander bringt? Wenn es schwierig wird? Wollen wir ihm angemessen leben, indem wir von ihm alles erwarten, nicht von den Menschen? Wollen wir ihm unser Leben geben in Gewissheit, es von ihm zu empfangen? Wollen wir ihn? Er will uns auf jeden Fall. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte zulassen, dass du mich so, wie ich bin, mit der ganzen Situation, in der ich lebe, annimmst. Und ich möchte dir mein Leben überlassen. Ich will loslassen, was mich festhält und besitzt. Ich belasse mich dir für das, was du mit mir noch vorhast. Schenke mir bitte dabei und schenke uns bitte die Situation, dass wir um die vielen Gleichgesinnten um uns herum wissen, dass wir am gleichen Strang ziehen, dass wir vom gleichen Jesus Christus erzählen und das gleiche Evangelium predigen und dass es um das Grundlegende geht, um die Wurzel des Glaubens, um die radikale Nachfolge. Herr, hilf uns dabei, wir können es nicht alleine. Amen. Amen. Komm, folge Jesus, das singen wir jetzt und dazu stehen wir auf.